Man ist in einer anderen Welt, wenn man zu uns kommt. Einen nepalischen Pavillon in die Oberpfalz zu bringen, ist ja auch eine verrückte Idee. Aber heute denken die Leute alle anders. Heute sind sie stolz drauf, dass es da ist.
Wie geht das bitte zusammen? Ein Tempelgebäude aus Nepal, noch dazu eins, das buddhistisch und hinduistisch zugleich ist, und die Oberpfalz, weit weg vom Himalaya in jeder Hinsicht. Manchmal sind die Dinge halt anders, als sie scheinen auf den ersten Blick. Wir sind heute wieder mal mit dem zweiten Blick unterwegs. Wenn man genauer hinschaut, dann ergeben auch seltsame Dinge plötzlich einen Sinn. Es geht heute um das Verkleiden und Vermischen und Verfrachten an andere Orte. Und plötzlich eröffnen sich ganz neue Perspektiven. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Heute vermischt sich einiges in den Radioreisen und nichts ist, was es scheint. Schwarze Männer, die kunstvolle Indianerkostüme tragen. Menschen, die mitten in den Hügeln von Georgia Oktoberfest feiern. Und schließlich ein Stück Himalaya mitten in der Oberpfalz. Auch in unserer ersten Musik kommt der Himalaya nach Europa. Ani Choying Drolma ist eine buddhistische Nonne aus Nepal mit Wurzeln in Tibet. Hier zu hören mit dem dänischen Elektroprojekt Dava. Und das passt umwerfend gut zusammen. I Sing the Body Electric heißt das Stück. I sing. Bayern 2, die Radioreisen. Wir üben heute Eskapismus. Danach sehnen sich manche gerade ganz besonders. Einfach abschalten, alles hinter sich lassen, in andere Rollen schlüpfen, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Die kanalisierte Form dieses Bedürfnisses, das ist der Fasching, der Karneval. Besonders da, wo es katholisch zugeht, da ist der Karneval die alljährliche Fluchtmöglichkeit. Auch in den USA, in Louisiana, ist der Karneval groß. Die Franzosen haben ihn einst mitgebracht, aber der Mardi Gras in New Orleans hat ganz eigene Einflüsse. Aus der westafrikanischen Heimat der Sklaven zum Beispiel und von den Indianern, die zuallererst da waren. Ein faszinierendes Ergebnis dieser Geschichte sind die Mardi Gras Indians. Das sind verwirrenderweise Schwarze, die sich mit unglaublichem Aufwand und ausgefeiltester Handwerkskunst als Indianer verkleiden. Nicht die einzige Tradition, von der ich persönlich noch nie etwas gehört hatte. Rebecca Hillauer nimmt uns mit auf eine Reise zu Masked Black Indians in der Stadt und zum Chicken Run auf dem Land. Übrigens, der Name der größten Stadt von Louisiana, der zeigt schon, dass hier viel zusammenkommt. Man könnte es französisch Nouvelle Orléans aussprechen oder Standardenglisch New Orleans oder wie die Locals New Orleans. Geht alles und im Fasching eh.
Indians! Well, I'm a happy man. It's better to be happy than to be sad. A happy life and you'll be all right.
Joseph-Pierre Boudreau, alias Big Chief Monk, begrüßt mich mit ansteckend guter Laune und Humor. Ihm scheint es gut zu bekommen, ein Mardi Gras-Indien zu sein. So nämlich nennen sich die schwarzen Karnevalisten, die am Mardi Gras, dem Faschingsdienstag, in opulent ausstaffierten Anzügen und Kopfschmuck durch New Orleans ziehen. Und dabei auch noch singen.
I'll take them downtown early that morning.
Big Chief Monk lässt es sich nicht nehmen, ein Mardi Gras-Lied anzustimmen. Das hatte ihm sein Vater beigebracht, als er 12 war.
No trouble.
Damals in den frühen 1950er Jahren herrschte noch Rassentrennung in dem Südstaat Louisiana. Und der Faschingsdienstag war der einzige Tag, an dem sich die Nachfahren afrikanischer Sklaven in traditionellem Outfit und mit ihrer Musik öffentlich zeigen konnten.
Because Mardi Gras Day was the only day that we could come out and be who we really were.
Big Chief Monk, der große Häuptling, der mir in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa gegenüber sitzt, ist ein kleiner, schlanker Mann mit schwarz gerahmter Lesebrille und einer hellgrauen Wollmütze auf dem Kopf. Mir fällt eine alte mechanische Nähmaschine vor dem Fenster auf. Darauf, sagt Big Chief Monk, würde er seine Karnevalsanzüge nähen. Das habe er damals mit 12 Jahren auch noch gelernt.
When my brother and I was like 6 or 7,
jeder Mardi Gras-Indien schneidet seinen Anzug selbst und verziert ihn mit bunten Federn, Perlen, Amuletten und Strasssteinen. Manche arbeiten ein ganzes Jahr an ihrem neuen Anzug. Der kann am Ende bis zu 40 Kilogramm wiegen und das Material etliche $1,000 kosten. Der Look ist von der zeremoniellen Tracht amerikanischer Ureinwohner beeinflusst, mit prunkvollem Feder- und Kopfschmuck. Denn viele entlaufene Sklaven fanden einst bei Indianern Unterschlupf, die selbst verfolgt und diskriminiert wurden. Über die kollektive traumatische Vergangenheit schwiegen die meisten Erwachsenen lieber, sagt Big Chief Monk. Er selbst habe erst als Teenager erfahren, dass seine Eltern nicht nur Mardi Gras Indians, sondern richtige Indianer waren.
A Cherokee Indian mix. Cherokee on my dad's side and Choctaw on my mama's side. My grandmother, my mom, she was on her dying bed. Then she told me, well, I was about 17, 18 then.
Old man told me, yeah, man. When I was a very young boy.
Inzwischen ist Big Chief Monk 83. Und der große Häuptling der Golden Eagles, also der goldenen Adler, einer der mehr als 40 Gruppen von Mardi Gras Indians. Die meisten in seiner Gruppe gehören zur Familie. So kann Big Chief Monk seinen Enkeln und Urenkeln sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben. Wie er als Junge einst die Älteren für ihre Lebensweisheit verehrte, so wird er selbst heute von den Jugendlichen und der Community als Bewahrer ihrer Kultur hochgeschätzt und respektiert. An Mardi Gras paradiert jeder Stamm für sich. Alle kommen später an einem Treffpunkt zusammen, der erst im letzten Moment verraten wird. Die Routen wechseln jedes Jahr. Big Chief Monk geht als Häuptling am Schluss, während die jungen Mardi Gras Indians den besten Weg auskundschaften.
That's how you start when you're real young as a scout for the chief. If something was going on in the front, the chief would send a scout up there to tell him what's happening. I'm behind. I'm the last one. No route. It's just that
When we get ready to leave, I tell them where we're going at. And they take whatever route they want to get there. Wild Capitula, the way I'm gonna
town. So sichern sich die Mardi Gras Indians ihren Platz. Weit ab vom kommerziellen Halligalli, den bunten Festwägen und dem hitzigen Partyvolk. Während da Besucher und Touristen nach Hause gehen, schwer beladen mit bunt schillernden Plastikperlenketten um den Hals, die bei den Paraden geworfen werden wie bei uns Süßigkeiten, gibt es in Louisiana noch eine ganz andere Tradition mit einem ganz anderen Preis. Beim Chicken Run stehen, wie der Name schon sagt, Hühner im Mittelpunkt. Um das zu erleben, muss man allerdings aufs Land. Ich nehme den Zug und komme nach 3 Stunden in Lafayette an. Die Stadt hat knapp 125.000 Einwohner. An einem Imbiss lerne ich Josh kennen, der mich wiederum Denise und Mary vorstellt. Alle 3 sind hier in der Gegend aufgewachsen. Josh und Denise allerdings in der Stadt, während Mary ein Landei ist. Typisch amerikanisch freundlich greift Mary sofort zum Smartphone und fragt ihre Verwandten auf dem Land, ob sie 3 Freunde zu morgigen Hühnerrennen mitbringen dürfe. Natürlich darf sie.
The Mayor Boulay and the City of Lafayette are raised by Glenn and all of the citizens of Lafayette.
Josh und Denise sind genauso aus dem Häuschen wie ich und nehmen mich kurzerhand ins Schlepptau zu ihrem Karneval, den sie in Lafayette am Samstag vor dem fetten Dienstag feiern. Mit den bekannten bunten Perlenketten, viel Musik von Brassbands und viel Alkohol. Am nächsten Morgen bin ich entsprechend gerädert, als ich Josh treffe. Um 6 Uhr. Und das an einem Sonntag. Surreal. Doch wir sind nicht als Einzige so früh auf den Beinen. In der Bäckerei drängen sich bereits die Kunden. Alle kaufen Mardi Gras King Cake, 3 Königskuchen. Wer die eingebackene kleine Jesuskindfigur später in seinem Kuchenstück findet, muss im nächsten Jahr King Cake für die ganze Familie kaufen. So will es hier der Brauch. Kurz vor 7 Uhr sitzen wir dann im Auto. Das Lenkrad steuert Mary, auf dem Beifahrersitz ist Denise und neben mir auf der Rückbank sitzt Josh. Wir sind alle ziemlich aufgedreht und freuen uns auf das Hühnerrennen.
They have fruit and they buy scrap metal. Huh?
And they sell scrap metal.
Or buy it. Like it's all.
Wir halten an einem Supermarkt. Hier wollen wir noch einige andere kulinarische Mardi Gras Spezialitäten aus der Cajun Küche einkaufen, als Proviant für uns selbst und als Mitbringsel für unsere Gastgeber auf dem Land.
They make all kinds of soup. They also take boudin and they make balls out of it and then they deep fry it like chicken.
Als wir wieder losfahren, packt Denise die Tüten mit den Cajun-Köstlichkeiten aus. Würzig und wie Chips.
Fried pig skin.
Cracklin. Frittierte Schweinehaut.
Seasoned very well. This is like a typical Cajun morning.
Und als Dessert Pauline, der Name für ein Petit Four.
That's dessert. That's Pauline.
So this is boudin.
Die nächste Cajun-Spezialität, die Josh auspackt, Boudin, erinnert mich an deutsche Blutwurst.
Here's yours.
Boudin ist allerdings mit Reis gefüllt.
This is rice in here.
Draußen vor dem Autofenster huscht die flache, üppig grüne Landschaft Louisianas vorbei. Das Hühnerrennen hat seinen Ursprung im französischen Mittelalter. Damals klopften nach dem Winter arme Leute an die Türen von Reichen und bettelten um Essen. Im heutigen Louisiana ziehen Karnevalszüge auf der Landstraße von Haus zu Haus und bekommen von den Bewohnern Hühner, die sie aber erst fangen müssen. Früher galt der Brauch als eine Art Initiationsritus ins Mannsein und auch heute sind fast nur Männer beteiligt. Sie reiten auf Pferden und tragen bunte Patchwork-Kostüme. Mit aufgenähten Fransen, Masken und spitze Hüte. Ein Gerücht will es, dass nicht nur die Reiter entlang des Weges immer betrunkener werden, sondern sogar manche Pferde. Als wir bei unseren Gastgebern ankommen, weht der Duft von gegrillten Hähnchen über den Hof. Der Hausherr erzählt:
Meine Enkelsöhne kamen gestern hier raus zu uns und wir haben die Tische für die Gäste aufgebaut. Um 4 Uhr morgens waren wir fertig und haben dann in der Außenküche geschlafen. Den Grill habe ich aus einem 200 Liter Metallbottich selbst zusammengebaut.
Der Karnevalszug naht und mit ihm die Unglücksstunde der Hühner. Eine Frau erklärt Josh, wie das Hühnerrennen vor sich geht. Nichts für Vegetarier und Tierfreunde.
Chase the chicken.
That's all. Tell them. I'm excited.
Wenn die Männer die Hühner gefangen haben, stecken sie die armen Tiere wieder in den Käfig und ziehen mit ihnen zum nächsten Ort weiter.
Und dann lassen sie dieselben Hühner erneut fliegen? Die Hühner müssen das also immer wieder durchmachen?
Ich fürchte ja.
Dann sind die Reiter da. Und alles geht ganz schnell. Jemand drückt Josh ein Huhn in die Hände. Der hält das verängstigte Tier ganz vorsichtig in seinen Armen und streichelt es. Plötzlich ein Signal. Josh wirft sein Huhn in die Höhe. Das flattert davon. So wie 10 andere Hühner von 10 anderen Leuten. Von der Straße her stürzt sich eine Horde Männer in bunten Kostümen auf die Wiese und auf die Hühner. Die Männer stolpern, fallen übereinander, werfen sich auf ein Huhn, das ist aber längst entfleucht. So geht es eine ganze Weile. Doch schließlich sind alle Hühner wieder im Käfig. Ein Entrinnen gibt es für sie nicht. Am Ende der Parade werden sie in einem riesigen Kochtopf enden, als Cajun-Eintopf. Wem das generell zu wild und zu wenig Tierschutz ist, kann eines der kommerziellen, familienfreundlichen Angebote besuchen. $20 kostet der Eintritt. Geboten sind Mitmachspiele, Ponyreiten, Kutschefahren, Barbecue. Und wenn die Kinder beim Chicken Run mitmachen, dürfen sie bisweilen das Huhn auch als Haustier mit nach Hause nehmen. Glück gehabt. Unser Hühnerrennen ist eines von der urwüchsigen Sorte. Als Tierfreundin vergällt mir allerdings der grobe Umgang mit den Hühnern einen großen Teil der Freude. Ich tröste mich damit, dass die Tiere bis dahin bei den Hausbesitzern auf dem Land das Leben eines Bio-Huhns führten. Und auch ihr Ende wird gnädig schnell sein, im Gegensatz zu manch horrender Quälerei in den Schlachthäusern. Ich wische diese grauenhafte Vorstellung wieder aus meinem Kopf und klettere mit Josh die Böschung zur Landstraße hoch. Josh deutet auf einen Karnevalswagen, der ein Dixie-Klo auf der Ladefläche hat.
Look at this. It's amazing.
The music. They have a toilet on there.
Dann schwingen die Reiter sich wieder auf ihre Pferde. Und der Zug zieht weiter zum nächsten Haus.
Happy morning, bro. Peace, love and chicken grease.
Zeit für Josh, Denise, Mary und mich, mit unseren Gastgebern die mittlerweile knusprig gebräunten Hühnchen zu essen. Was für ein Tag. Zum Abschluss noch ein Foto von uns allen. Das Hühnerrennen, oder besser das Hühnerfangen, ist vorbei. Und ich fahre zurück nach New Orleans. Dort ist noch 2 Tage lang Mardi Gras Trubel. Ich fühle mich wie energetisiert. Weniger von dem Partygetümmel als von dem Wissen um Menschen wie Big Chief Monk, die ihrem Leben einen wirklichen Sinn geben. Und dass auch hinter dem wenig tierfreundlichen Hühnerrennen eine Tradition der Mitmenschlichkeit steckt. Die Botschaft für mich, wie die Lebensumstände auch sein mögen, carpe diem. Feiere hier und jetzt.
That's it, people. Mardi Gras.
Ich halte fest, es ging gerade um den Mardi Gras, den die Franzosen mitgebracht haben, wo sich Schwarze als Indianer verkleiden, während Hühner von Hand gefangen werden, um dann als Zutat im Gumbo zu landen. Gumbo wiederum ist eine Mischung aus angolanischem Okra-Eintopf, französischer Bouillabaisse und der Küche der Choctaw-Indianer. Völkerverständigung, am besten nicht nur im Karneval. Was für ein schönes Vorbild. Hier ist Musik, die die französische Tradition der Cajuns in die Gegenwart katapultiert. Der Franzose Feloche hat sich intensiv mit Louisiana beschäftigt und den legendären Bluesmusiker Dr. John überzeugt, mitzumachen. Der beschwört gleich kreolische Voodoo-Gottheiten. Feloche macht daraus Cajun Pop. Feloche featuring Dr. John, so heißt das korrekt, und der Track Dr. John Gris Gris.
Tu n'y croyais pas, on te désenvoûte et tu fais profil bas. Et comme on redoute les guerriers Maasai, tu guettes le doute de peur qu'il t'assaille. Regarde-toi. Regarde-toi.
Hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Beim Karneval in Louisiana waren wir gerade und was die Tradition des Mardi Gras Indien angeht, da schwingt schon ein düsteres Gefühl mit. Es gibt diese Tradition schließlich nur, weil die Sklaven einst nur an einem einzigen winzigen Tag im Jahr feiern durften. Auch deswegen ist das bis heute so groß. Heute dauert der Karneval viel länger als einen Tag. Überhaupt, Feste lassen sich ausdehnen. Beim Münchner Oktoberfest ist der 3. Oktober als gern genutzte Verlängerung dazugekommen, wenn es kalendermäßig gerade passt. Aber mehr als 18 Tage werden es nicht. Ganz anders sieht das in Georgia aus. Dort gibt es ein Oktoberfest, das gleich 2 komplette Monate lang dauert. Und wie das Original in München auch im September startet. Ist das jetzt alles nur Nepp und Geschäftemacherei mit billiger Verkleidung oder steckt doch mehr dahinter? Das wollte Laura Gutkamp herausfinden in Alpine Helen, Georgia.
Es ist Freitagmorgen 8 Uhr. In einer Bäckerei stehen die Menschen Schlange und betrachten begeistert die Auslagen in der Vitrine. Brezen, Apfelstrudel, Linzerschnitten, Schwarzwälder Kirschtorte. Was auf den ersten Blick wie eine typische Szene aus einem bayerischen Dorf wirkt, spielt sich tatsächlich 7500 Kilometer entfernt in den USA ab. In Alpine Helen, einem kleinen Dorf in Georgia, das sich ganz der bayerischen Tradition verschrieben hat. Hofers Bakery und Café zählt zu den beliebtesten Frühstücksorten hier.
My father is a Bäckermeister.
Bäckermeister,
and,
yes.
And a Konditor. Mm-hmm. I learned from him. I was in the business from 73 when we opened. I was 9 years old. Come in after school, go stand on a bucket, wash dishes.
Schon mit 9 stand in der Bäckerei, hat mitgeholfen. Ralf Hofer, der Besitzer, führt stolz durch sein Geschäft. Er ist groß, ein Hühne, mit einem freundlichen Lächeln und wasserblauen Augen. Schon als Kind hatte er den Beruf des Bäckers und Konditors von der Pike auf gelernt.
Through the years, you know, my father started teaching me how to bake and how to make cakes. And I'm more of a conditor than baker.
Seine Leidenschaft: Kuchen, Torten und Pasteten. Hofers Eltern kommen Ende der 1950er Jahre in die Südstaaten der USA und eröffneten mehrere Konditoreien. 18 Jahre später beschlossen sie, in Helen eine Filiale zu eröffnen, die heute noch in Familienbesitz ist. Ralfs Spezialität: Schwarzwälder Kirschtorte. In der Backstube herrscht reges Treiben. Laugengebäck liegt bereit für die Öfen, die extra aus Europa importiert wurden.
So, this is the kitchen where all the magic happens here.
Hi.
Do all the pretzel things. And it's a
nice,
authentic Munich Brezel-Rezept.
Doch bis das Gebäck wirklich authentisch bayerisch schmeckte, war es ein weiter Weg. Die Zutaten in den USA sind nicht dieselben wie in Bayern. Da musste viel experimentiert werden.
My father had one of the guys that he did an apprenticeship with. Had a bakery in Gammering.
Gammering.
Yeah, he came over on vacation and worked with my dad on perfecting. They did a lot of experimenting.
Zurzeit ist es trubelig in Helen. Wie jedes Jahr findet das Oktoberfest gerade statt. Anders als in München dauert es hier nicht nur 3 Wochen, sondern ganze 2 Monate. Das ist auch wichtig für das kleine Dorf, meint Hofer, als Einnahmequelle.
Oktoberfest is probably what has kept Helen alive for many years, especially the early years.
Und auch wenn Ralf inzwischen fast nur Englisch spricht, manchmal packt er sein Deutsch doch noch aus.
Also du sprichst Deutsch?
Ja, ich spreche Deutsch. Ja. Ich habe eigentlich nur Deutsch gesprochen zu Hause mit den Eltern und als Kind musste ich in der Schule Englisch lernen.
Mhm.
So, naja. Aber ich spreche noch Deutsch mit meinem Vater, der ist noch am Leben. Aber außerdem spreche ich eigentlich sehr wenig Deutsch. So, das merkt man. Wenn man das nicht jeden Tag spricht, dann verliert man ein bisschen.
Zum Abschied ein Tipp von Ralf. Wer auf der Suche nach authentischer deutscher Küche ist, muss unbedingt das Restaurant Bodensee besuchen. Nur 7 Minuten zu Fuß entfernt. Auf dem Weg dorthin kommt man an dem Ort vorbei, an dem alles begonnen haben soll. 1968. Für Helen, das Holzfällerdorf am Chattahoochee River, sieht es düster aus. Die Holzindustrie ist zusammengebrochen, ein Geschäft nach dem anderen muss schließen. In einem Restaurant am Fluss sitzen die Geschäftsleute ratlos zusammen. Einer von ihnen ist der Künstler John Collock, der früher bei der US Army in Augsburg stationiert war. Er hat eine Idee. Die Berge und Natur rund um Helen erinnern ihn an Bayern. Warum nicht auch das Dorf im bayerischen Stil umgestalten, um Touristen anzulocken? Die Idee von Alpine Helen war geboren. Über 50 Jahre später steht das Restaurant am Fluss noch. Heute heißt es Hofbrauhaus. Entlang der Main Street wird alles verkauft, was bayerisch anmutet. Dirndl, Lederhosen in fragwürdiger Qualität, Bierkrüge, geröstete Mandeln. Amerikanische Touristen fühlen sich wie in einem kleinen Bayern.
Well, we love it here. This is as close to Germany as we can get.
Wir lieben es hier. So nah wie hier kommen wir Deutschland nirgendwo. Es gibt die deutsche Tracht, das deutsche Essen, Würstchen und natürlich Sauerkraut. Außerdem sind die Leute hier sehr nett. Sie kommen von überall her.
My first time here, I love it. Love the German atmosphere. It's like going back to the old country, the fatherland.
So I got some beer pong.
Wir spielen ein bisschen Bierpong, glühen vor und dann starten wir ins Nachtleben.
Doch es gibt strikte Regeln. Alkohol darf nur in bestimmten Bereichen getrunken werden. Wer mit einem Bier unterwegs zum nächsten Lokal erwischt wird, riskiert eine Strafe von bis zu $300. Auf dem Weg zum Bodensee, dem Restaurant, schlängelt man sich durch die überfüllte Hauptstraße, voll mit Familien, Junggesellenabschieden und Touristen in Tracht, gekauft auf Amazon. Doch ein Mann sticht hervor. Er trägt echte Lederhosen, ein gestärktes Trachtenhemd und Hut mit Anstecknadeln und einer dezenten Gamsbartfeder. Ein bayerisches Original?
John Hauser. I knew of the state. I knew of where the state was and obviously Disney Castle, Neuschwanstein. That's what all I knew about that. And then I learned more once I became a member of the Faschingverein, that we have a sister city, Füssen.
Auch wenn John kein echter Bayer ist, ist er Fan der bayerischen Kultur. Seit Jahren ist er auch Mitglied im hiesigen Faschingsverein in Hellen. Jedes Jahr besuchen die Mitglieder die Partnerstadt Füssen im Allgäu, um den Fasching live mitzuerleben.
Wenn wir nach Deutschland kommen, werden wir königlich behandelt. In der Partyzentrale, in der sogenannten Markthalle in Füssen, mitten in der Innenstadt, haben sie uns sogar einen eigenen Bereich gewidmet.
Der Faschingsverein spielt auch beim Oktoberfest in Hellen eine wichtige Rolle. Eine Aktion, die sie ins Leben gerufen haben, ist das sogenannte Keg-Tapping, also der Fassanstich. Damit locken die Mitglieder des Faschingsvereins die Touristen in die vielfältigen Lokale im Dorf.
So we start at the north end of town, we do 4 tappings there. We go to the middle of town, we do a couple tappings there. This is the 5th tapping for this year.
Damit jeder etwas davon hat, gibt es zwischen September und Oktober in der ganzen Stadt mehrere Fassanstiche. Für 10 € Eintritt dürfen die Teilnehmer so lange trinken, bis das Fass leer ist. Ein Angebot, das die Touristen gerne annehmen. Die Festhalle, das Herzstück des Oktoberfestes in Hellen, öffnet erst am Abend. Bis dahin bleibt also Zeit für ein ordentliches deutsches Essen. Schließlich muss eine gute Grundlage her. Das Restaurant Bodensee wird geführt von Aurel Prodan und seiner Frau. Auf der Speisekarte stehen Sauerbraten, Schweinebraten, Tafelspitz und Spätzle. Aurel erinnert sich an seine kulinarischen Erfahrungen, als er Hellen als Tourist zum ersten Mal besucht hat.
Haben wir probiert, aber haben gesagt, das ist nicht authentisch Deutsche, ne? Und durch die 30 Jahre in Deutschland gelebt habe und Restaurant gehabt habe, dann habe ich gelernt, die deutsche Küche, die schwäbische Küche und die bayerische Küche mit der Klöße auch. Weil ich habe in Bayern 10 Jahre gelebt, in Coburg, Rödental, und war auch schön. Und nachher Konstanz.
Aurel und seine Frau kommen ursprünglich aus Rumänien. Aber nach 30 Jahren in Deutschland wollten sie ein neues Abenteuer in den USA beginnen. Doch nicht alles in Hellen ist so idyllisch, wie die Fassade es vermuten lässt. Neues Personal zu finden, keine leichte Aufgabe.
Hier in Hellen ist es sehr schwierig, weil die sind Probleme mit Alkohol, mit Drogen. Die Leute, die wo hier sind, sind fast alles auf Bewährung. Und wir machen mal sowieso vom Anfang an, wenn eine kommt, Drogtest. Und dann zwischendrin, wenn wir merken, was bei meinen Employee, machen wir Kontrolle. Und wenn er was ist, dann ist out.
Hellen zieht viele Saisonarbeiter aus ganz Amerika an. Vor allem für die Gastronomie. Drogenmissbrauch und Bewährungsauflagen sind in Georgia mit seinen strengen Drogengesetzen ein großes Problem. Viele Saisonkräfte können sich die hohen Mieten nicht leisten und wohnen oft in einfachen Unterkünften außerhalb der Stadt. Auch Politik ist ein heikles Thema. Zwar zeigen einige Besucher durch Trump-T-Shirts und Bumpersticker ihre Haltung, doch darüber wird in der Stadt selten gesprochen. Da wird auch Lederhosen-Fan John Hauser wortkarg.
People don't want to talk about it. They do not. They would like to enjoy life.
In Hellen bedeutet das, sich von politischen Diskussionen zu distanzieren und das Leben zu genießen. Am besten geht das natürlich bei einer kühlen Mass und einem Schweine- oder Sauerbraten, der hier im Bodensee tatsächlich saugut schmeckt. Gut gestärkt steht jetzt noch das angebliche Highlight des Oktoberfests an, Die Festhalle mit Live-Musik und Oktoberfestzelt-Flair. Eintritt $10. Doch die Halle hat wenig mit den großen Festzelten in München gemeinsam. Statt hohen, geschmückten Decken erwartet die Besucher hier Neonlicht und überall Stars and Stripes. Viel los ist an diesem Freitagabend nicht. Nur ein paar ältere Paare schwingen auf der Tanzfläche zur Live-Musik das Tanzbein. Ein paar Kinder springen auf den Bierbänken auf und ab. Und dann finden wir sie doch noch, die bayerischen Originale. Thomas und seine Familie leben seit 4 Jahren in den USA.
Wir sind alle aus München. Also es hinkt halt der Wiesn hinterher. Aber dafür gibt es Augustiner, Andexer, Paulaner. Also sie haben wenigstens das richtige Bier. Die Videos von zu Hause sind authentischer und machen mehr Heimweh, als hier zu sein. Sie probieren es zumindest.
Zum Abschluss des Abends spielt die Liveband dann noch den Lieblingshit des Publikums, den Chicken Dance. In Deutschland besser bekannt als der Ententanz, der traditionell auf keinem Oktoberfest in Alpine Hell in Georgia fehlen darf.
Das mit dem richtigen Bier, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Argument für das 2 Monate dauernde Oktoberfest im Voralpenland von Georgia. Wer mal auf Google Maps schaut, da gibt's die Edelweißstraße, aber auch die Brucken- und die Fussenstraße, weil Ü-Punkte sind schwer zu kriegen in den USA. Musikalisch kommt hier ein Klassiker aus dem Jahr 1937 von den Andrew Sisters, der perfekt passt zum US-Oktoberfest. Die Beer Barrel Polka, die Bierfass Polka. Bitte die folgende Liedzeile beachten. Every time they hear the Oompa Ba, everybody feels so tralala. Könnte direkt von der Wiesn stammen.
In a garden, what a garden. Roll it out the barrel. Da, 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 da.
sind die Radioreisen auf Bayern 2 und wir sind heute verkleidet unterwegs. Also nicht, dass ich jetzt hier im Kostüm sitzen würde, aber es gibt durchaus Orte, die sich sozusagen verkleiden. Interessant wird es, wenn diese Orte, die eigentlich nicht ins Bild passen, dann doch irgendwie stimmig sind. Ich erinnere kurz an die Corona-Zeiten, als es nicht möglich war, rauszukommen, als wir plötzlich angefangen haben, das, was wir vermissen, zu Hause zu suchen und zu finden. Andreas Pehl hat damals die Autorin Franziska Consolati getroffen, die ein Buch geschrieben hat über Orte in Deutschland, die einen an andere Ecken der Welt versetzen. Einer davon ist ein Stück Himalaya mitten in der Oberpfalz. Ob das wirklich aufgeht am Ende, vielleicht ist es auch egal. Eine Inspiration und Bereicherung ist es auf jeden Fall, hat Andreas Pehl rausgefunden.
Ich saß immer schon viel vor einem Globus oder vor einer Weltkarte, bin mit den Augen über die Grenzen gewandert und habe mir dann versucht vorzustellen, wie es in genau diesem Land aussehen wird. Also wie es da riechen könnte, was die Menschen essen, wie sich das Lebensgefühl anfühlen könnte.
Franziska Consolati ist Weltenbummlerin und Reisejournalistin. Wir sitzen auf einer grünen Parkbank in einem Wäldchen. Die Vögel ziehen über unsere Köpfe. Sie fliegen in die Ferne. Und wir sitzen im Park, quasi daheim, unweit der Altstadt von Rosenheim.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich vor ein paar Jahren noch sehr vom Fernweh getrieben war. Das war wahrscheinlich sogar das, was mich am allermeisten angetrieben hat, weil sich davor diese Zeit zwischen den Reisen wirklich angefühlt hat, wie in so einem Wartesaal. Das eine Abenteuer war zu Ende und ich musste sofort eine Idee für das neue Abenteuer haben. Und da war ich ganz bestimmt getrieben. Mittlerweile zum Glück eben nicht mehr, weil ich durch all diese Reisen auch bemerkt habe, dass ich genauso viel Lebensfreude und Abenteuer und Glück auch in der Nähe oder in diesen kleineren Momenten finden kann.
Die Weltenbummlerin ist also aufgebrochen und hat erst ganz in ihrer Nähe in Bayern und dann schließlich in ganz Deutschland Orte gefunden, in denen man fast um die Welt reisen kann. Denn Franziska Consolati hat festgestellt, dass es beim Reisen vor allem die besonderen Augenblicke sind, die uns auch nach Jahren noch im Gedächtnis bleiben.
Diese eine Passstraße, als man das Gefühl hatte, man fällt rechts runter, weil sie so schmal war. Oder dieser eine Sonnenaufgang, diese Wanderung im Nebel, bei der man fast den Weg verloren hat. Oder die Begegnung und das schöne Gespräch mit dem Fischer in seiner Hütte.
Es geht für diese Erlebnisse also nicht um erduldete Stunden im Flugzeug, um den Stempel im Reisepass, die Einwegpantoffeln des exklusiven Hotels oder die Boardingcard der exotischen Airline. Das Gefühl, das uns bleibt, hat nichts mit dem Kilometerstand und Distanzen zu tun, sondern damit, dass wir bestimmte Momente ganz bewusst erleben, dass wir bereit sind für solche Augenblicke.
Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, warum wir zum Beispiel im Urlaub oder auf einer Reise ein komplett anderes Zeitgefühl haben. Der Urlaub vergeht ja immer wahnsinnig schnell. Wir machen unglaublich viele Fotos und haben danach total viele Erinnerungen. Und das Gleiche könnten wir in 2 Wochen zu Hause auch haben, mit dem Unterschied, dass wir zu Hause aber den Blick dafür meistens erst gar nicht öffnen.
Im Urlaub sind wir irgendwie in einem anderen Modus. Und ja klar, die Eindrücke eines entfernten Urlaubsortes, die Gerüche, Farben, das Klima, all das macht es leichter, offen zu sein für neue Erlebnisse. Aber es würde doch gar nicht schaden, auch im Alltag diesen Urlaubsmodus mal öfter zu aktivieren, oder?
Das ist doch so ein Phänomen, oder? Sobald man sich zum Beispiel ins Auto setzt und in den Süden fährt, hat man die Lieblings-CD eingepackt oder heute wahrscheinlich die Lieblings-Playlist. Man macht das Fenster runter, abends trinkt man vielleicht den Lieblings-Cocktail. Warum macht man das nicht donnerstagsabend? Also würde ja genauso gehen, aber wir sind dann, glaube ich, in der Regel einfach in einem anderen Modus.
So ist ein Buch entstanden, in dem Franziska Consolati dazu einlädt, Deutschland neu zu entdecken. In Deutschland um die Welt heißt es. Und es zeigt Orte bei uns daheim, die an Amerika, Australien, Afrika und Asien erinnern. Ein solcher Platz, der uns in den fernen Osten bringt, ist in Wiesent bei Regensburg zu finden. Der Nepal-Himalaya-Park.
Im Nepal-Himalaya-Park stehen verschiedene Tempel, die sogar original aus Nepal kommen. da aufgebaut wurden. Immer wieder stößt man dann auf verschiedene Tempel mit Gebetsfahnen. Es wird immer wieder so ein Gong geschlagen, den man irgendwie durch diese Landschaft hin hört. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schöner und ruhiger Ausflug, bei dem wir uns vorstellen können, überall zu sein, aber wahrscheinlich am allerwenigsten an der Donau bei Regensburg.
Also auf in die Oberpfalz, mitten hinein nach Nepal und in die Himalaya-Region.
Man ist in einer anderen Welt, wenn man zu uns kommt.
In einem See schwimmen Koi-Karpfen. Schmale Kieswege winden sich vorbei an Rhododendronbüschen und exotischen Götterfiguren mit einem Lächeln im Gesicht. Mittendrin wehen Gebetsfahnen über einem buddhistisch-hinduistischen Tempelbau.
Es ist ein Blumenpracht. Ja, schöner kann es, glaube ich, gar nicht sein. Das ganze Jahr ist es bei uns immer was, weil wir haben über 6000 verschiedene Pflanzen und da blüht immer was.
Heribert Wirth ist der Gründer dieses fernöstlichen Mikrokosmos mitten in der Oberpfalz. Dabei hatte Heribert Wirth gar keine Beziehung zur fernöstlichen Gedankenwelt. Fasziniert hat ihn vor allem der Pavillon, der für die Expo 2000 in Hannover von 800 Familien über 3 Jahre lang in Nepal geschnitzt worden war. Und bevor Heribert Wirth lange darüber nachdenken konnte, hatte er für sich den Pavillon organisiert. 3 Jahre später stand er in der Oberpfalz. Wie genau er ihn bekommen hat, das bleibt sein Geheimnis.
Das war so ein Spontanentschluss und ich habe eigentlich noch gar nicht gewusst, wo ich den Pavillon hinbaue. Aber dann bin ich mal da oben gewesen und da hat mir der Jäger schon immer gesagt, dass man den Großglockner und den Großvenediger sieht, wenn Föhn ist. Und da war Föhn und dann habe ich mich daran erinnert und habe gesagt, das ist der Platz. Das war ein ehemaliger Steinbruch und dort gab es nur Brombeeren und heute ist es ein Blütenmeer.
Mit dem Pavillon sollte auf der Expo ein Zeichen für Versöhnung gesetzt werden. Er vereint einen buddhistischen Stupa mit einem hinduistischen Tempel. Beide Gebäude sind ineinander verschachtelt, gehen ineinander über. Eigentlich unmöglich, aber doch machbar.
Der Pavillon ist das einzige Gebäude auf der Welt, das aus 2 Religionen besteht. Der runde Teil ist buddhistisch, nachgebaut nach dem ältesten Stupa in Kathmandu, über 2000 Jahre alt. Der rechteckige Teil ist hinduistisch, nachgebaut einem Tempel in Bhaktapur, 16. Jahrhundert. Und diese beiden Religionen leben friedlich seit 2000 Jahren zusammen und die haben als Symbol der Toleranz diesen Pavillon entwickelt und dann nach Hannover gebracht.
Auch wenn es sich bei dem Gebäude nicht um einen geweihten Tempel handelt, sondern um einen Pavillon, und weitere Elemente des Parks auch nur Deko einer Gartenbauausstellung waren. Über dem Himalaya-Park liegt eine ganz besondere Atmosphäre. Nicht fromm oder andächtig, aber doch irgendwie berührend und echt.
Am Parkplatz, da ist ein Gequatsche und Gerede und alles. Und schauen Sie mal jetzt rum, jeder geht andächtig. Und wenn die Leute am Parkplatz rausgehen, wenn sie wieder heimgehen, die sind alle ruhig. Und das soll ja auch sein, das ist auch die Philosophie des Parks.
Selbst Kinder, die den Park besuchen, halten kurz inne vor den in sich ruhenden Statuen von Buddha, Shiva, dem elefantenköpfigen Ganesha und sie lauschen dem Klang der Gebetsmühlen.
Jeder Mensch soll das sehen, was er sieht und was er fühlt. Es gibt ja sehr viele Leute, die zu uns kommen, die sagen, das ist ein Kraftort. Die kommen hier, um Kraft zu sammeln. Und die sagen, wenn sie hier waren, dann gehen sie wieder mit Energie nach Hause.
Mit den Eintritten und Spenden finanziert Heribert Wirth neben den laufenden Ausgaben mehrere Hilfsprojekte, die er meist sogar selbst initiiert hat.
Einmal ist die Stiftung Wasser für die Welt, die tut nur Wasserprojekte fördern. Die habe ich 1986 gegründet und wir sind jedes Jahr in rund 10-12 verschiedenen Ländern tätig. Und dann diese Parkstiftung baut momentan eine Schule außerhalb Bhaktapur oder Kathmandu, kann man sagen. Für mich ist es ein großes Angelegenheit, dass auch Mädchen eine Chance haben, in die Schule zu gehen. Und das ist in Nepal leider und auch in anderen Ländern nicht eine Selbstverständlichkeit.
Dabei wurde Heribert Wirth anfangs doch sehr belächelt.
Einen nepalischen Pavillon in die Oberpfalz zu bringen, ist ja auch eine verrückte Idee. Aber heute denken die Leute alle anders. Heute sind sie stolz drauf, dass es da ist.
Der Park mit seinen über 6000 Pflanzen aus der Himalaya-Region ist ein Schaugarten für Botaniker und Pflanzenbegeisterte. Und ein Paradies für alle, die für ein paar Stunden in exotische Gefilde abtauchen möchten. Am Teehaus trinken wir noch einen nepalesischen Tee und einen Himalaya-Kaffee. Ein Töpfer aus Nepal dreht auf einer Töpferscheibe Keramikgefäße, die es im Kiosk zu kaufen gibt. Noch einmal klingt der Gong über das Gelände und wird abgelöst von den nahen Kirchenglocken, die mich gedanklich wieder in die Oberpfalz zurückbringen. Kann ich mir die echte Reise nach Nepal jetzt sparen?
Die Erlebnisse sollen ja keine Reise ersetzen, sondern ich sehe die Erlebnisse und das Buch auch als riesengroße Chance, dass wir hier relativ günstig und umweltfreundlich und einfach schon mal einen ersten Vorgeschmack zum Beispiel auf Kulturen oder Erlebnisse in fremden Kontinenten bekommen können, bevor wir uns dann entscheiden, dieses Erlebnis in der Ferne vielleicht doch zu erleben.
Mit Franziska Consolatis Buch »In Deutschland um die Welt« sitze ich bei einer Tasse Tee zwischen den Rhododendronbüschen, quasi in Nepal. Und zum Sonnenuntergang könnte ich schon auf den Stufen eines antiken griechischen Tempels sitzen, an der Walhalla, hoch über dem Donauufer.
In dem Fall reist du von Asien ins alte Griechenland in 20 Minuten. Wo sonst geht das so schnell?
Und das alles ohne Security-Check und magerer Bordverpflegung. Jetzt fehlen nur noch der Uso und ein bisschen Sirtaki. So kommt man im Kopf ganz schnell weit weg. Und wenn es nur für ein Wochenende ist. Nur für einen dieser Momente. Ich bin dann mal weg. Nein, hier.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Himalaya in der Oberpfalz in diesem Fall. Musikalisch bleiben wir noch ein bisschen im Himalaya. Hier ist Bartika Eamrai aus Kathmandu. Sie bringt nepalesischen Gesang, Underground und Pop zusammen mit dem Song Kai. Wir Wir kommen jetzt wieder nach Hause zurück aus wirklich fernen Welten und aus solchen, die nur so tun, als ob. Und die vielleicht gerade deswegen spannend sind. Wenn man meint, alles Klischee, das kann doch nichts taugen und dann steckt plötzlich ansteckender Enthusiasmus dahinter oder einfach Lebensfreude. Wie bei den kunstvollen Indianerkostümen schwarzer US-Amerikaner oder dem Stückchen Himalaya in der Oberpfalz. Es ist jedenfalls befreiend, sich einfach mal drauf einzulassen, auf das Unerwartete. Mehr Überraschungen und Erkenntnisse gibt es in unserem Radioreisen-Podcast. Jederzeit und überall verfügbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dann einfach mal Eskapismus ohne jeden Schaden betreiben. Wo gibt's das sonst? Am Mikrofon war unverkleidet auch heute Bärbel Wossack.